An welchen Jahren denkst du, wenn du gereifter Wein hörst? Sicherlich nicht an 23 oder 22, oder? Die meisten Weine aus Österreich werden jedoch leider in den ersten beiden Jahren getrunken. Mein gereiftester Wein, den ich probieren durfte, war über 100 Jahre alt und war hervorragend. Oha. Und nein, es war kein Rotwein. Wann ist ein Wein trinkreif? Eines kann ich euch sagen, Wein wird mit den Jahren nicht immer besser. Ein hervorragender Wein muss auch im jungen Alter schon wirklich gut sein. Aus Scheiße wird halt leider kein Gold. Wer aber genug Gold im Keller hat, also richtig guten gereiften Wein, sind unsere heutigen Gäste. Heute sind nämlich wieder Weinhändler da, die sich mit dem Thema wirklich auskennen. Magdalena und Robin von Magwinum. Bist du bereit für den Probeschluck? Die ganze Woche darauf gefreut, auf diese coole Episode mit den gereiften Weinen, weil das probiert man ja doch nicht jeden Tag. Aber freut mich, dass es echt mal geklappt hat mit euch. Wir haben ja uns auf Instagram schon ausgetauscht und eigentlich kurz kennengelernt sozusagen, aber wir sehen uns das erste Mal. Robin, Magdalena von Magwinum, wollt ihr vielleicht kurz vorstellen für die, die euch noch nicht kennen?
Ja, hallo, ich bin die Magdalena, ich bin eigentlich ursprünglich aus dem Salzkammergut, habe nichts mit Wein zum Tag gehabt, habe aber dann Weinbau, Önologie und Weinwirtschaft auf der BOKU studiert in Wien, habe dann einen internationalen Master gemacht, das erste Jahr in Südfrankreich in Montpellier und das zweite Jahr dann in Geisenheim im Rheingau und habe mich da dann immer mehr für gereifte Weine auch interessiert und habe mich dann 2016 selbstständig gemacht mit einer Weinhandlung, beziehungsweise auch Weinverkostungen, Weinseminare in Gobelsburg bei Langenlois und mache das eben seit Oktober 2016 selbstständig. Habe dann auch noch die Weinakademie gemacht, bin seit 2018 auch Weinakademikerin und ja, genau, mache das jetzt schon seit 8 Jahren mit sehr, sehr viel Hilfe vom Robert dazu. Genau.
Ja, korrigieren. Cool. Robin, ich bin gebürtig aus Belgien, aus dem französischsprachigen Teil. Bin sehr oft umgezogen. Mein Vater war Soldat und bin irgendwann Ende der 90er dann ins Ahrtal gezogen. Ja, das ist eine kleine Weinbauregion in Deutschland, wo vor 2 Jahren diese Flut war. Dort habe ich mich dann im Wein verliebt, habe eine Winzerlehre gemacht und bin dann weiter, habe dann in Geisenheim auch studiert, dann Weinwirtschaft und bin dann beim Weingut Georg Breuer in Rüdesheim am Rhein hängen geblieben und ich dachte, ich bleibe dafür immer, bis dann eine junge Praktikantin aus Österreich gekommen ist. Das war Magdalena. Ja? Und dann sind wir, habe ich ein bisschen Gas gegeben und ja, jetzt wohnen wir seit 2016 in Österreich. Und in Österreich habe ich dann auch noch Weinmarketing studiert und habe für diverse Weingüter gearbeitet, weil ich wollte ein bisschen Österreich auch kennenlernen, nachdem man die ganze Zeit in Deutschland war und in Südfrankreich. Und ja, helfe seitdem Magdalena bei Magwinum, steht auch für Magdalena. Und ja, habe die Liebe zu gereiften Wein auf dem Weingut Georg Breuer kennengelernt, ja, weil die Sachen, die Lagenweine kannst du am Anfang auch nicht. Kannst du schon trinken, aber die brauchen eine gewisse Zeit, bis sie sich mal entwickelt haben. Und da hat es irgendwann Klick gemacht. Ja. Und dann hat mir Magdalena aus Österreich immer gereifte Weine aus dem Keller mitgebracht, im Magwinum-Keller. Und dann habe ich österreichische Weine lieben gelernt. Ja. Das ist so unsere kleine Story. Und seit Oktober letzten Jahres bin ich jetzt auch fest dabei.
Cool, coole Geschichte auf jeden Fall. Aber beliefert sie dann hauptsächlich an die Gastronomie oder ist es dann auch für Endkunden? Oder?
Also vor Corona-Zeiten war es wirklich 80% Vinotheken, Gastronomie, okay. 20% Privatkunden. Dann war Corona, da sind wir dann nochmal 2 Wochen in Schockstarre verfallen, wie so viele in dieser Branche und haben uns aber dann völlig umorientiert und jetzt haben wir eigentlich genau umgedreht. Also jetzt haben wir 80% Privatkunden und 20% Gastronomie.
Ja, super.
Ja. Cool. Also sind wir eigentlich sehr, sehr froh drüber, weil wir, ja, Privatkunden sind trotzdem ganz was anderes als Gastronomen.
Absolut.
Ja.
Genau. Und wir machen auch super. Sehr viele Veranstaltungen, Seminare und Themenverkostungen und das macht extrem viel Spaß, vor allem dann auch im Endverbraucherbereich, weil da sind wirklich Leute, die sich auch mit dem Thema, also sind High-Involved-Leute, die sich sehr gut auskennen mit dem Thema und wir setzen uns mit dazu, reden und es macht einfach extrem viel Spaß, über Wein zu philosophieren.
Ja, ja, absolut. Das ist ja auch der Grund, warum wir heute hier sitzen. Genau. Aber nicht nur das, wir probieren auch mehrere gereifte Weine. Bin ich schon sehr gespannt. Ihr habt auch gesagt, dass ihr auch für das Thema so ein bisschen auch steht. Das heißt, in eurem Keller sind auch sehr reife Sachen mit dabei, so wie ich das...
Genau. Ja. Der Keller ist eben, also es war ein ganz alter Keller von einem kleinen Weingut aus Gobelsburg und mein Vater war immer schon begnadeter Weintrinker und Weinsammler und hat dann irgendeinen Ort gebraucht, wo er die Weine lagern konnte und hat dann diesen Keller entdeckt und hat den dann 2004 gekauft und dann 2 Jahre lang so umgebaut, wie er jetzt eigentlich dort steht. Wir haben eben eine Verkostungsröhre bzw. Veranstaltungsröhre für 52 Personen, wo die Platz dort finden. Und dann eben einen Weißweinkeller und einen Rotweinkeller. Und eben mein Vater hat immer die aktuellen Jahrgänge gekauft und hat immer geglaubt, er findet genügend Leute, die das mit ihm trinken. Es war aber zu viel Menge für das. Es wäre dann auch nicht mehr gesund gewesen, wenn er so viel getrunken hätte und hat halt dann wirklich ein Sammelsurium aufgebaut. Anfang waren es, ich glaube, mal 80% Hiedler- und Brünnelmeier-Weine. Und eben dadurch bin ich ja immer zu diesen gereifteren Sachen gekommen. Und seit ich das übernommen habe, den Weineinkauf und Verkauf, sind wir sehr viel diverser geworden und haben jetzt in Österreich, also bei Weißweinen ist trotzdem noch sehr österreichlastig, aber haben das eben ausgebaut auf eben auch Südsteiermark, Wagram, Wachau viel und auch ein bisschen deutschen Riesling haben wir jetzt schon mit dabei, hineingeschmuggelt. Genau, und bei den Rotweinen sind wir ein bisschen internationaler, natürlich auch Österreich, aber einiges an Spanien, Italien, Frankreich, auch deutscher Spätburgunder, genau.
Cool, cooles ja. Portfolio.
Genau.
Spannend.
Wobei man da auch sagen muss, Reife, dafür steht jeder was anderes drunter. Bei uns ist dann auch die Trinkreife entscheidend. Also es muss nicht unbedingt ein Wein sein, der jetzt 20 Jahre alt ist, sondern einfach einer, der schon der eine gewisse Zeit hatte, sage ich mal 5 Jahre, wo der Wein anfängt, also wo man ihn langsam jetzt mal öffnen könnte. Ja. Der findet bei uns einen perfekten Lagerplatz. Und das war halt während Corona haben wir schon gemerkt, dass die Leute, die keinen Zugang mehr zur Gastro hatten, die keinen Zugang mehr zu Top-Wein hatten, die lagerfähig sind oder in Wien, die keinen Keller hatten oder schön lagern kann, dass die vermehrt dann zu uns gekommen sind. Und das war halt schon sehr schön. Und das waren dann nicht immer ja 20 Jahre gereifter Weißwein, sondern auch mal 5 Jahre. Es sind alles Weine, die liegen können und die auch liegen sollen. Wir haben keine jungfrisch-fruchtigen Weine im Sortiment. Das machen wir für Veranstaltungen, aber sonst alles, was reifen darf.
Ja, cool. Ja, das war auch ein Thema, das haben wir gedacht, das müssen wir auf jeden Fall noch ansprechen, wie ihr das seht, wann für euch Weine reif sind, unter Anführungszeichen. Aber da haben wir eh sicher noch genug Zeit, die ganze Folge. Ich würde vorschlagen, wenn wir vielleicht kurz, weil wir haben ja doch mehrere Weine jetzt zum Probieren, dass wir vielleicht mit dem ersten kurz mal starten, genau. Auch nur für euch da draußen, wir haben die Weine auf jeden Fall mal blind vorbereitet, dass auch ein bisschen, was geht das so? Dass auch ein bisschen lustiger wird nebenbei. Ja, auf jeden Fall mal danke fürs Kommen, gell? Sehr zum Wohl.
Zum Wohl?
Santé. Ja, also wir starten mit einem Weißwein. Weil ihr das jetzt nicht liegen könnt.
Man merkt auch noch den Geruch vom Probieren von mir vom Wein.
Vom vorher.
Ah ja, okay.
Ja, genau.
Als falsche gedacht, Glas erwischt.
Ja, schon fast zu exotisch jetzt. Fast gedacht. Ich finde das immer auch so spannend am Vormittag. Also es ist übrigens 9 Uhr in der Früh.
Oder die vormittags. Beste Uhrzeit zum Verkosten,
genau. Heißt immer. Ja, absolut. Das wollte ich gerade sagen. Das ist... dass ich das extrem gerade, also aufnahmefähig bin vom Wein, das finde ich extrem spannend. Also sicher zum Probieren und zum Blindverkosten sicher die beste Zeit.
Ja.
Zum Trinken vielleicht nicht unbedingt.
Ich kann mich immer nur an Mittwoch 8 Uhr morgens auf der BOKU viele meine Verkostung erinnern. Das war
ein schöner Böxer
grenzwertig, dann. Aber genau, das Mäuseln war das Schönste.
Ah, ja.
Bei mir war es 9 Uhr Geisenheim, 20 Rioja.
Schön.
Ja.
Das kann man machen.
Ja, man.
Also der hat auf jeden Fall mal keinen Weinfehler, der ist in der Nase sehr, sehr schön. Tolle Frucht. Ich habe da auch auf jeden Fall so in die Steinobst-Richtung auf jeden Fall dabei. Schon auch gut reif, aber jetzt nicht so, wie wir gesagt haben, es ist jetzt nicht irgendwie total überreif. Also kann man schon toll trinkreif vorstellen.
Ja, finde ihn auch sehr. Für mich auch ein sehr Terroir geprägter Wein.
Mhm.
Also ich habe da auch so einen nassen Stein ein bisschen.
Hat einen sehr angenehmen Trinkfluss, ein bisschen was Kräutrig-Kamilliges am Gaumen.
Gute Säure, Schaftig. Also der hat sich gut erhalten.
Mhm.
Das ist für mich sowieso immer wichtig, hört sich sowieso fast jede Folge, aber vor allem bei Reifenweinen, also das ist schon auch ein Qualitätsmerkmal, wenn sich die Frische trotzdem dann noch erhalten hat.
Eben, es ist ja immer sehr jahrgangsabhängig, wie viel wir einkaufen, wie viel wir uns wirklich zurücklegen. In so heißen Jahrgängen wie 2018 zum Beispiel haben wir ein bisschen weniger eingekauft, weil wir gewusst haben, die sind vielleicht jetzt nicht, vor allem im Weißweinbereich, 15, 20, 25 Jahre lagerfähig. Und dafür Jahrgänge, die am Anfang vielleicht ein bisschen schlecht geredet worden sind, wie 16 oder der gute Jahrgang 17, da kaufen wir eben vermehrt ein, verkaufen natürlich auch die neuen Jahrgänge, aber wir schauen halt immer, dass wir einen gewissen Teil zurückhalten und verkosten halt selber immer wieder und schauen, wo befindet sich der Wein zurzeit, macht er jetzt schon Spaß und dann gehen wir wieder für den Verkauf frei, sozusagen.
Mhm.
Genau.
So wie bei dir haben wir jetzt auch was mitgebracht, wo wir dachten, wo befindet sich der Wein jetzt? Ja?
Mhm.
Weil ja, man hat natürlich eine Idee, man verkostet am Anfang die Weine und dann machen wir sie immer wieder mal auf, ja, in 3, 4, 5, 10 Jahren. Wir probieren es immer wieder. Und dann ist es immer sehr cool, mit Leuten wie mit dir, die Weine nochmal zu kosten, drüber zu reden. Wo befindet sich der Wein jetzt? Ist er drüber? Kann er noch ein bisschen? Das ist immer, also ja, probieren geht über studieren.
Ja,
absolut. Und der ist definitiv nicht drüber, gell?
Gereifte Weine haben halt trotzdem extrem viel mit Erfahrung zu tun. Man muss halt extrem viel kosten und immer wieder kosten. Vor allem auch eben der neue Jahrgang, dass man die Idee hat, wo wird die Reise hingehen, wo wird der Wein in 5 Jahren sein, wo wird in 10 Jahren sein, wie verhält sich die Säure, wie war es vom Zucker her, wie war es von der Konzentration her, Glycerin, wie auch immer. Also es ist halt sehr, sehr jahrgangsspezifisch eigentlich.
Ja.
Die ganze Geschichte.
Mhm. So, jetzt muss ich da noch was sagen. Ne?
Mhm.
Also aufgrund der guten Säure und auch der, sag ich jetzt mal, von der Aromatik her, ich habe schon ganz eine dezente Reifenote, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, es ist wahnsinnig reif. Also schon eher so in diesem jugendlichen, guten Alter, aber gut trinkfähig. Würde ich schon sagen, eher ein kühleres Gebiet und ich würde mir eigentlich jetzt mal schon eher auf die Rebsorte Riesling schon eher festlegen und würde auf jeden Fall Niederösterreich schon bleiben. Also so, wenn ich mich jetzt festlegen müsste.
Mhm.
Ich meine, es ist jetzt von der Stilistik schon eher, wo ich sage, okay, es ist eher ein moderneres Niederösterreich, also ist nicht irgendwie extrem überreif gelesen, sondern eher von der Frische her. Und wenn, dann würde ich eher, weil es doch eher sehr gute Säure ist, vom Jahrgang her, ein sehr kühles Jahr nehmen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an 16 denke oder was, wobei er sich dafür eigentlich schon gut gehalten hätte. Das wäre so mein Tipp. Kann natürlich auch ganz, ganz weiter.
Riesling war mal richtig.
Ah, super. Okay.
Jahrgang war nicht so weit.
Das stimmt, ja.
Entfernt, ja.
Aber wir befinden uns bei unseren Nachbarn. Genau. Mhm. Soll ich es auflösen?
Ja,
klar. Ja? Wir sind im Rheingau. Also
zu
Rheingau. Beim bischöflichen Weingut aus Rüdesheim in der Lage Rottland 2017.
Mhm.
Genau, cool. Eine Lieblingslage von Robert.
Ja, also es ist ja so, Da wir uns bei meinem Gut Georg Beuer kennengelernt haben in Rüdesheim, da haben wir dann ja diese Weine sehr schätzen gelernt. Mhm. Aber Georg Beuer, wer das kennt, das sind nicht ganz die günstigeren Weine, die man auch nicht mehr so kriegt. Ja, also vor allem die Lagenweine sind relativ schnell aus. Und das Weingut ist nicht so weit weg vom Georg Breuer. Das macht der Peter Parabor. Und der macht Riesling wie Pinot, aka Spätburgunder, extrem gut. Ja, weil das kann Rüdesheim und Assmannshausen perfekt dafür. Und er baut sich auch ganz klassisch im Rüdesheimer Stil aus einem großen Holz, fast 1200 Liter. Mhm. Und Bergrottland gefällt mir halt extrem gut, weil es für mich die kantigste Lage ist, ja, dort. Also es gibt eine Rosenecke, ist immer etwas runder und ein bisschen zugänglicher. Rottland ist immer rüppig. Mit der Zeit wird er noch einen richtig schönen Schmelz kriegen, was ich auch immer im deutschen Riesling, wenn er gereift ist, extrem toll finde. Und immer, also Alkohol ist nicht so wichtig in der Hinsicht. Man kennt die Breuerweine auch mit 10,5, 11,5 Volumenprozent Lagenweine, die halt extrem gut reifen können. Hier sind wir bei 12,5, das ist schon ordentlich. Aber das finde ich, ja, ist ein sehr, sehr schöner Kompromiss, Preis-Leistungs-Verhältnis, extrem gut im Vergleich zu anderen Weingütern, die diese große Lage ausbauen.
Das ist super toller Wein, also muss man sagen. Also echt danke für das Mitbringen, das ist wirklich schön. Super trinkig. Echt toller Wein.
Ja, immer noch extrem sehr präsente Säure. Deswegen wissen wir, das wird noch ordentlich reifen. Und wir wissen auch, wo die Reise hingeht mit der Säure, dass sich dann so ein schöner Buttermilch-Zitrone-Schmelz entwickelt. Und das macht dann richtig Spaß. Dann kommt noch die Mineralität gut außer. Ich hatte am Anfang halt ein bisschen so schiefriger, nasse Stein-Geschichte. Ja. Aber immer, wenn ich Rottland höre, ich wusste, es ist ein Rottland, kommt es automatisch. Mhm. Boom, boom, boom. Ist wie ein A-Wein. Und Bleistiftspitze habe ich auch immer.
Ja. Ja. Aber wie du gesagt hast, trinkig, ja? Ja. Und um das geht es ja. Absolut. Wenn der 21er trinkig ist, ja, dann ist er trinkig jetzt. Es ist ja wunderbar. Aber eben, in Österreich werden ja die Weine sehr gerne sehr, sehr bald getrunken. Und wir versuchen da eben ein bisschen gegenzusteuern. Und eine Weinhandlung zu sein, wo man halt auch bis in die 2000er oder späte 90er Jahre Weißwein kaufen kann. Genau.
Super, das heißt, bei euch gibt es noch nicht den 23er zu kaufen.
Noch nicht, ja. Nein. Im Mai kommen die ersten Wachauer Smaragde raus, aber noch liegt kein 23er im Keller. Nein. Genau. Super. Ja. Im Keller dürfen sie ja liegen, ob man es dann verkaufen
möchte. Ja, absolut. Genau. Absolut. Genau. Ja. Ja. Das ist sowieso spannend. Also, wenn man so jetzt an reife Weine denkt, ist man ja in Österreich wahrscheinlich mit 2017 auf jeden Fall schon mal. Also es ist wahrscheinlich reifer, als wie die meisten Leute auch trinken, das muss man schon sagen. Es ist super reif, das ist immer die Definition, das ist auch die Frage der Fragen, was wir jetzt auch im Podcast für uns drei zumindest beantworten. Was ist für euch reifer Wein? Also das ist ja eine Frage, was man ja so nicht direkt beantworten kann, du hast es ja schon kurz angesprochen dabei. Für mich ist das ganze Thema so ein bisschen sehr subjektiv, also für mich gibt es auch nicht wirklich den Zeitpunkt für einen Wein, wo man sagt, okay, das ist jetzt das perfekte Alter, ja, oder der ist jetzt. Es kommt für mich persönlich auch immer ganz drauf an, was mag ich denn an Wein? Mag ich denn die frische Säure noch da? Mag ich eher die fruchtige Aromatik? Ja? Oder mag ich zum Beispiel eher die reife Noten und eher mildere Säure? Das ist ja immer. Oder wie steht es hier zu dem Thema?
Also ich habe da vom Winzer her ein Zugang, ist für einige Weingüter dann gearbeitet, die auch Trinkreife sich aufgeschrieben haben, weil sie auch gesagt haben, hey, unsere Weine werden zu jung getrunken, die Leute verstehen nicht, also der Wein ist noch nicht so weit. Und dann Breuer hat auch jetzt zum Beispiel vor, ich weiß nicht, was sie damit angefangen, 2015, glaube ich, mit dem Berg Rosenegg ein Late Release rausgebracht. Und das sind die Weine mindestens 5 Jahre im Keller bleiben, ja, bei ihm ab Weingut. Ja, und das ist immer noch, sag ich mal, zu jung, aber man hat trotzdem, man hat schon eine gewisse, eine Reife, der Wein, der hat sich schon weiterentwickelt und den kann man jetzt aufmachen. Ja? Mhm. Und dann habe ich noch für ein anderes Weingut gearbeitet, das sich das auch auf die Fahne geschrieben hat, Trinkreife, aber nicht direkt nach einem Jahr abfüllen, sondern wirklich dem Weißwein, die Zeit geben im Keller, im Holzfass oder im Stahltank, dass er sich da settelt. 30 Monate im Holz, 30 Monate auf der Flasche, sind wir auch so circa wieder bei 5 Jahren. Und das ist für mich so ein Indiz bei Weißwein. Ich denke mal so ab dem 5. Jahr macht es schon Spaß. Es ist aber sehr unterschiedlich, weil als ich dann nach Österreich gezogen bin und ich die ersten Wachauer Smaragde gekostet habe, GV und Riesling, ganz frisch, man kann ja sagen, man fängt ja, selbst wenn man Weinprofi ist, irgendwo immer wieder in einem Gebiet ab Null an. Und da war es für mich so, ist das jetzt ein GV oder ein Riesling? Ich habe es nicht erkannt, weil da so viel Extrakt war. Das war eine ganz andere Machart als im Rheingau. Mhm. Für sehr konzentrierte Weine mit übermäßig viel Extrakt. Und dann nach 5 Jahren habe ich erkannt, ah, okay, das ist ein Riesling, das ist ein GV. Jetzt weiß ich, wo die Reise hingeht. Und nach 10 Jahren, herrlich. Ja. Dann habe ich es erst erkannt. Also das ist immer unterschiedlich, auch von der Trinkkultur her. Aber ich sag mal, Trinkreife ist für mich ein reifer Wein, wenn der Wein trinkig ist. Und ich würde, ja, deswegen legen wir immer ein paar Weine zurück. Oder privat kaufen wir 3 Weine ein. Einen trinke ich jetzt, den einen machen wir 5 Jahren auf und den anderen dann evaluieren wir nach dem 5. Jahr. Okay. Eben.
Mhm. Ja, die jungen Weine sind halt immer extrem wild. Es ist, viele Sachen stimmen einfach noch nicht zusammen. Die Säure steht neben der Süße, der Schmelz, die Konzentration. Es ist öfter sehr überwältigend, wenn man das am Gaumen hat und weiß gar nicht. Ja, es ist noch nicht ausgewogen. Und eben mit der Zeit, über die Jahre, entwickelt sich ja der Wein. Und es wird ausgewogen, die Säure wird harmonischer. Es verbinden sich viele Sachen im Wein und man kann ihm einfach Zeit geben. Ja, natürlich haben viele Weintrinker zu Hause nicht die Möglichkeit, dass sie einen Wein gut lagern. Es gibt ja viele Kriterien, dass ein Wein reifen kann, auch zu Hause unter optimalen Bedingungen. Und wenn ich diese Kriterien zu Hause nicht habe, wenn ich in einer Wohnung in Wien wohne, wo es im Sommer 35 Grad kriegen kann, dann kann ich ja dort keinen Wein lagern. Es ist schwierig. Und viele Weingüter geben einem auch nicht die Möglichkeit, dass man gereiftere Weine beziehen kann. Deswegen ist, glaube ich, auch die Weinkultur in Österreich öfter so, dass man die jungen Weine kauft und aber halt auch sofort trinkt, ja, wenn man öfter gar nicht eine andere Möglichkeit hat. Und wie es du gesagt hast, ja, Trinkreife ist einfach wichtig, diese Ausgewogenheit, dieser Trinkfluss, der am Anfang ja vielleicht eben noch nicht so da ist, wenn dann die Säure eben zum Beispiel ja überwältigt, weil einfach das ein säurelastiger Jahrgang ist, wie 2013. Das habe ich am Anfang gekostet und war so, boah, Wahnsinn, okay, wo geht das hin? Und jetzt ist 2013 wunderbar. Und Säure ist eben so ein Kriterium. Wenn es am Anfang zu viel ist, weiß ich, das ist in 10 Jahren richtig schön zum Trinken.
Absolut.
Und ja, da eben über Erfahrung und immer wieder verkosten. Und ja, deswegen gibt es uns, damit man ein bisschen an der Hand genommen wird oder auch die Möglichkeit hat, dass man Weine einmal trinkreif verkostet und nicht nur in einem Restaurant, wo man halt trotzdem nur mal mehr Geld drauflegt, sondern auch zu Hause einmal mit oder ohne Essen, genau.
Und das sind dann die Weißweine und das sind jetzt die trinkreifen Weine, aber ich liebe es auch, oder wir lieben es auch mal einen richtig gereiften Wein, der eine leichte Firne hat, wo man doch merkt, okay, der ist gerade an der Grenze zum Drübergehen, aber der macht dann schon auch so richtig Spaß. Das ist dann so ein Glas, so ganz gemütlich trinken wie ein Glas Whisky. Das macht dann, das haben wir mal im Rheingau gehabt, so ein schöner gereifter aus den 70ern, glaube ich, Rheingauer, der einfach diese leichte Honig-Akaziennote hatte und das hat einfach extrem viel Spaß gemacht. Und dann darf man auch nicht vergessen bei Rotwein die Tertiäraromatik, die sich dann erst entwickelt, die ich auch richtig, also das kriegst du am Anfang nicht. Du musst halt warten. Ne? Und das Rotwein-Weißwein ist natürlich ein Unterschied. Da will ich jetzt auch kein, es ist alles unterschiedlich, je nach Gebiet, Jahrgang, Weinherstellung. Es ist ein Urwald und da hat keiner alles bis jetzt trinken können oder die optimale Erfahrung gemacht. Aber wir kosten jedes Mal immer weiter und
Ja, es hängt natürlich auch ein bisschen von der Rebsorte ab, wie lang es lagerfähig sind, von der Ausbauart, von der Herstellung, vom Boden, wo die Reben stehen, vom Alter der Reben. Sind es recht junge Reben, dann werden es vielleicht noch nicht so lang lagerfähig sein, die Weine, oder sind es wirklich schon alte Reben, die kleine Beeren produzieren, konzentrierte Weine entstehen lassen. Das Hintergrundwissen muss man sich halt aneignen und über die Jahre lernen, ja.
Verschlussart.
Ja, ist ein großes Thema.
Absolut.
Genau.
Ja. Ich sehe das wahrscheinlich eher von der Konsumentenrestaurantseite wahrscheinlich eher. Dadurch, dass ich hier als Sommelier sehr viele verschiedene Geschmäcker sozusagen bedienen haben müssen. Ich war erst letztens vor ein paar Wochen am Wochenende im Landhaus, hat es da letztens wieder gegeben, einen großen Hirzberger Abend. Da habe ich wieder im Restaurant ein bisschen sozusagen der neuen Sommelier ein bisschen ausgeholfen. Und das war auch spannend, da haben wir von 1986 bis 2017, glaube ich, war der letzte Jahrgang, probiert, auch zum Thema gereifte Weine. Und es war auch spannend zu sehen, wie die Gäste darauf reagieren. Ja? Also da haben wir von, glaube ich, Honigfolie und Singeril 86 probiert. Und das war ganz spannend zu sehen, ja, was ist das? War alles blind probiert? Was ist das? Wie sehen Sie die Jahrgangsunterschiede dann zu eher breiteren Jahrgängen? Und dadurch, dass das Publikum doch eher, sage ich jetzt mal, auch gereifter war, sozusagen, war natürlich auch die Präferenz total unterschiedlich zu mir. Also das war total zu sehen, wie man da auch mit persönlichen Geschmäckern dann noch einbringen kann. Aber wie seht ihr das Thema? Wo ist für euch, gibt es ein gewisses Fenster, wo ihr sagt, okay, zum Beispiel, jetzt sind wir beim Thema Weißwein, beim klassischen Riesling, bei dem Fenster habe ich die meiste Freude zu 80-90%. Ist es so in dem 5-10 Jahresbereich, wo du gesagt hast, das ist der Bereich, du machst dir am meisten Spaß?
Lagenwein, Riesling aus Deutschland schon.
Ja.
Ja. Dann gibt es natürlich die Hirzberger Geschichten, die reifen ja auch extrem lang. Also das ist das, was so Extrakt hat, extrem Konzentrat. Ja. Das braucht natürlich auch etwas viel Zeit, ja. Und da bin ich sogar schon, also ein Singeriedel 10 Jahre vorher mache ich den nicht auf, ja. Ja. Aber das ist so persönliche Präferenz, ja. Aber ich sage immer so, ab 5 Jahre kann es schon bei einem Riesling.
Wenn einfach nur die Frische da ist. Ja, wenn man absolut. Dann wirklich nur noch die Sekundär-Tertiär-Aromen hat, finde ich es auch nicht mehr so trinkig. Ich finde schon immer ein bisschen zu nur die primäre Aromatik, die wirklich auch auf die Rebsorte hindeutet, finde ich schon noch wichtiger.
Ja.
Genau, dass man das noch erkennt. Wir waren ja bei der 30 Jahre Knoll Grüne Veltliner Löwenberg Verkostung. Genau,
ja,
cool. Und das war spannend, weil wir haben von 2004 zurückverkostet bis 89 und dann erst die hinaufgehend zu den jüngeren Jahrgängen und nach hinten so ab 97, 96 waren Unterschiede vom Jahrgang her schon sehr schwer festzustellen. Es war halt wirklich alles sehr honiglastig, breit, schmeichelnd, sehr harmonisch, aber man hat wenig Jahrgangsunterschiede mehr erkannt. Und dann hört es halt auch ein bisschen auf mit der Freude, dass man da gegen verkostet, ja. Mhm. Das ist dann schon schön, auch noch die Charakteristik eines Jahrgangs zu erkennen.
Ja, auch der Rebsort ist ja auch dann immer unbedeutender, wenn ich denke an Grüne Veltliner Chardonnay, ja, also
eben.
Vor allem mit ein bisschen mehr Extrakt, richtig. Ganz schwierig, da den ganz Unterschied zu erkennen.
Ja.
Also,
ja, da wird alles nussig, karamellig, Honig, immer ähnlicher.
Genau. Süßwein ist ja ganz schwierig zu verkosten, wenn es ein bisschen gereifter wird. Da die Unterschiede, absolut. Also wenn es da nicht der Muscatella ist, dann wird es schon schwieriger. Ja.
Absolut, ja.
Mhm.
Genau.
Aber gutes Stichwort. Genau, ich habe dann eher, glaube ich, die Weine dann zum Schluss. Also vielleicht machen wir dann mit dem zweiten.
Die Lagerung haben wir jetzt nicht so angesprochen, aber wir haben da auch ein bisschen Lehrgeld gezahlt und ein paar Weine privat von privaten Kellern auch mit eingekauft und da den Fehler gemacht, nicht vorher zu verkosten, aber da hat man schon gesehen, den Wein hatten wir vorher bei uns liegen und dann haben wir den privat nochmal eingekauft, nachgekauft und die waren drüber. Ja. Mhm. Und als ich auch noch studiert habe in Geisenheim, da hatte ich auch eine Dachgeschosswohnung, Weine, die normalerweise 10, 15, 20 Jahre liegen können, waren nach einem Jahr fertig, beim Dachboden war es immer heiß. Und ja, deswegen sehen wir immer zu, dass wir entweder direkt Winzer, Händler des Vertrauens oder wenn es Privatleute sind, dann kennen wir sie richtig gut, dann sind das selber auch zum Teil Kunden. Aber die Weine müssen dann schon gut gelagert sein, ja, wenn es ja schon gereifte Weine sind, weil die sind dann doch sehr sensibel.
Ja, ganz schwieriges Thema. Also zum Beispiel, ich bin ja riesiger Süßwein-Fan. Da kaufe ich zum Beispiel auch nur von Bekannten, wo ich weiß, okay, die haben direkt von Weingut gekauft. Ich habe einmal Rotwein, weiß nicht, ob euch das Weingut was sagt, Toscana Fattoria dei Barbi aus Montalcino. Ja, genau. Deswegen, das war ganz spannend. Ich war vor einigen Jahren dort und habe mir vor 2 Jahren gedacht, okay, ich habe da auf, glaube ich, was eBay oder will haben, weiß ich jetzt gar nicht mehr, irgendwie ein 1965 einen Wein gefunden und mir gedacht, okay, als Gag kaufe ich den mal. Habe aber dann dazu noch irgendwie jüngere Jahrgänge genommen vom gleichen. Und das war dann auch ein Fehler. Ich meine, erstens, die Lieferung ist sowieso nicht die beste, ja. Und zweitens, aber wie gesagt, das war eher ein Gag. Und dann muss ich sagen, das ist immer ein Punkt, wie du schon angesprochen hast, Lagerung, Lieferung, wie kommt der Wein, wird er dann vielleicht sogar am Tag geliefert? Das ist ja auch ganz schlimm. Da muss man echt aufpassen.
Ja, wir versenden per se nicht übers Wochenende. Ja, also der genau. Wein muss vor, ja, weg, der soll nicht, ja, irgendwo
oder
rumliegen.
Oder auch im Sommer, wenn es über 30 Grad oder über 27 Grad dann bekommt, immer, auf keinen, hey, Fall. Können wir noch, also ein, da gibt es schon ein paar Kriterien, eben vor allem bei gereifteren Weinen, ja.
Oder wir fahren selber hin.
Das gibt es natürlich auch, ja.
Je nach Wein.
Gut, verkosten wir mal.
Ja, genau. Ja, die Frucht wird schon eher etwas voluminöser, sage ich jetzt mal.
Ein hauchig Sote, aber dann kommt wieder ein bisschen Vanille, Kamille.
Ein bisschen was Hauchiges. Und am Gaumen, das hat schon Extrakt, das im Glas merkt man auch diese Schlieren, also der hat wirklich,
ja, der hat ordentlich Schlieren,
gut,
ne?
Gut Extrakt und
aber ist auch schön cremig am Gaumen, bleibt extrem lang, hat
schöne Kräuterwürze.
In dem Fall ist Extraktwert, na, das sage ich nachher.
Okay.
Nach der Auflösung.
Ja, aber Extrakt ist echt ein gutes Thema, also man hat schon die Vorwarnung in der Nase, aber es wird dann am Gaumen dann nochmal bestätigt. Also die Primärfrucht hat sich dann eher schon in etwas Reiferes da jetzt da auf jeden Fall schon mal gewandelt.
Aber ich glaube auch, der hat noch Grip am Gaumen, der hat noch Gaumen.
Eben, der ist nicht nur breit und fett, sondern der hat schon noch eine gewisse Eleganz und Säure.
Aber das wäre zum Beispiel auch ein Wein, den würde ich aufmachen und an dem Tag auch austrinken.
Wie meistens.
Ja. Also, bleiben bei euch Flaschenleichter mehrere Tage.
Wir haben wenig angebrochene Flaschen im Kühlschrank.
Das ist eine Empfehlung, sage ich nur. Musst du nicht alles verraten?
Ja, genau. Ja, wobei, da muss ich wieder, es gibt schon Weine, vor allem mit einer gewissen Restsüße und so, die finde ich dann teilweise dann schon auch im nächsten Tag ein bisschen spannend. Also teilweise auch sehr spannend.
Ja, ja.
Aber da gebe ich dir recht, also den Wein, den würde ich jetzt auch so austrinken. Ja, genau. Aber ja, Kamille, leichter Honig, also das finde ich schon...
Immer 40 eigentlich.
Ja. Ja, was ja mich immer speziell, also da bin ich ganz sensibel, was Würze angeht meistens. Da bin ich immer gleich bei einer Art von Wein. Aber nicht, dass es mir schon wieder ins Knie schießt mit dem, mit
der falschen Region.
Ja, also von vorher, da wollte ich noch, weil das finde ich gerade spannend, wie auch die, in welche Richtung gerade so der niederösterreichische Riesling geht manchmal. Also dieses voluminöse, kräftige, überreife kommt mir persönlich vor, das geht auch wieder ein bisschen zurück, kommt mir vor. Also die Weingüter streben wieder dieses Frische an. Deswegen war ich, wie gesagt, eher bei bei dem Stil, aber klar.
Ich glaube, das liegt auch daran, dass die junge Garde hier und da mal wieder übernimmt und auch ein bisschen anders machen möchte und weg von etwas später lesen, weil man merkt ja auch die Klimaerwärmung, spürt man auch deutlich am Riesling, ja. Also vor allem in Niederösterreich auch. Man kann nicht mehr so lange warten. Man will wieder die Säure haben. Und jetzt mit der Hitze und mit der Dürre wird es immer schwieriger. Und da tendieren die Leute auch, die Weine etwas früher zu lesen als vor 10, 15 Jahren noch. Hm? Weniger Botrytis. Botrytis ist jetzt nichts mehr. Hm? Da wollen sie alle weg. Hm?
Die meisten.
Die meisten.
Die meisten. Gibt noch.
Gibt noch Bastionen in der Wachau oder so.
Ja.
Genau. Ja. Was haben wir?
Was ist das?
Was ist das?
Schöne Stirn, hat eine goldene Farbe.
Also wenn ich den jetzt blind kriegen würde, wäre ich auch ein bisschen blank. Es ist ein sehr schöner Wein, aber ob ich jetzt auf die Rebsorte, Jahrgang, Region kommen würde, bin ich gespannt.
Also ich muss sagen, einerseits, was mich ein bisschen irritiert, ist auch der Alkohol, weil der doch auch schon präsent ist, meines Erachtens. Extrakt, das heißt, es ist entweder Region oder Jahrgang dürfte etwas ein bisschen wärmer sein, als wie ich es kenne. Oder ja. Die Würze, und es ist jetzt nicht die extreme Primärfrucht in der Nase. Also vom Jahrgang würde ich schon sagen, da bewegen wir uns eher 10 Jahre auf jeden Fall in dem Bereich. Also ich lege mich jetzt einfach mal fest. Kann auch total falsch liegen, aber ich würde auf jeden Fall sagen, naja, Rebsorte schwierig, aber ich sage mal Veltliner. Und Jahrgang technisch, weil doch eher Säure doch noch gut da ist, aber doch auch Extrakt. Also ich würde jetzt Veltliner 13 sagen.
Okay.
Aber schwierig.
Du hast ja ganz am Anfang hast du gesagt, wenn sie reifer werden, tust du mir schwer zwischen zwei Rebsorten.
Ja. Veltliner und?
Ah, okay, Chardonnay. Ja. Mhm. Okay, weil es ist doch Chardonnay.
Mhm. Ja, das ist ein Chardonnay.
Mhm. Ja, da hat mir echt die Würze ein bisschen irritiert.
Mhm. Okay. Und was gemeint hast, der Alkohol ist schon ein bisschen präsent. Das könnte am Jahrgang liegen. Welche warmen Jahrgänge haben wir denn so gehabt, die letzten?
Ja, 15, 18 oder noch jünger, ja. Was?
Älter.
Achso, älter.
Der 11, heißt
9.
Noch älter.
Noch älter?
Lösen wir auf. Ja. Es ist ein 2-3er Chardonnay von Weingut Gründelmeier.
Mhm. Echt cool, aber der hat sich total gut gehalten. Also wirklich super gehalten hat das. Okay.
2003, richtig heißes Jahr. Daher auch Extraktwerte wahrscheinlich etwas höher.
Okay, cool.
Im Fass ausgebaut. Vielleicht auch ein bisschen diese Würze. Der Korken sah noch richtig schön aus. Das ist auch für uns immer ein Indiz, wie der Korken denn ausschaut. Obwohl, wir hatten auch mal vom Weingut Hiedler einen 99er
Chardonnay Maximum.
Da sind die Korken, das sagen die Jungs selber auch, die Korken sind pechschwarz. Aber der Wein ist genial. Super. Das haben wir schon öfter gehabt.
Mhm.
Bei den Weinen, ja. Aber, ja.
Genau, ja.
2003.
Fasziniert uns von Mal zu Mal wieder. Weil es eben so ein heißer Jahrgang war. Und
super.
Sehr, sehr spannend.
Boah. Aber das hatten wir auch bei den Knollenweinen, bei den 30 Jahre Knollweine. Da waren ein paar 20, 30 Jahre alte Korken, die noch richtig schön aussahen.
Ja. Aber ja, auch der Füllstand ist bei den meisten Weinen einfach nur sensationell gut, weil ja. Wir haben es vielleicht zweimal bis jetzt umgelegt im Keller und liegen dunkel und immer selbe Temperatur, selbe Luftfeuchtigkeit. Dann schaut auch der Kork nach 21 Jahren so aus, gell?
Mhm.
Das ist dann der große Vorteil.
Und sehr smooth am Gaumen. Ja, da ist, ja, Alkohol wird auch höher sein bei einem 2-3er. Du siehst aber das Etikett.
Ja.
Kann ich nicht wiedererkennen. Ne?
Das stimmt. Ja, Jahrgang echt daneben jetzt. Aber ich muss echt sagen, also von der Nase her schon vielleicht ein bisschen reifer wie 2013, was ich gesagt habe, aber am Gaumen wirklich frisch noch. Also auch für Chardonnay und für den Jahrgang.
Mhm. Und auch die Farbe drückt, finde ich.
Ja,
also
absolut.
Der ist ja wirklich nur eher in dieses, weiß nicht. Nicht Zitronengelb, aber doch noch sehr, sehr hell.
Ja. Also es ist auch nicht so weit entfernt wie vom Riesling, was
eben,
wir im Glas gehabt haben.
Ja.
Cool.
I like's. It's a good one.
Ja, also Gründelmeier sowieso ein Brett für gereifte Weine sowieso. generell. Also es gibt, finde ich persönlich, keine Rebsorte, was der Bründelmeier so nicht drauf hat. Also vom Grüner-Wettliner Riesling und dann wieder Chardonnay, auch rot. Super.
Na toll. Ja. Vor allem, es sind ja immer auch gerade spannende Jahrgänge, die, wo man sagt, ach, das war alles viel zu heiß und bla bla, wo die Leute einfach nicht so viel gekauft haben dann auch. Ja. Ja. Also das, und da sind wir mal nach ein paar Jahren nochmal zu kosten und zu schauen, war das wirklich so schlimm? Oder war das wirklich so gut? Ja, wir hatten dann auch den vor letzten Monat die 2019er Jahrgangsverkostung, um zu, österreichweit, um zu schauen, wie das, sich der 19er Jahrgang, ob der wirklich so toll war in ganz Österreich. Und ja, waren doch hier und da überrascht. Es gab doch also sehr krasse Unterschiede. Ne? Und ja, anderes Jahrgang, also bei mir ist es 2010 in Deutschland, wurde auch immer sehr, sehr tot geredet, aber die machen gerade richtig Spaß wegen der Säure, ja, und die hat sich jetzt schön entwickelt. Andererseits haben wir jetzt ein paar 2014er auch wieder verkostet, wo wir sagen, ja, das ist 2014 Österreich, 2014, da ist schon Botrytis drin, das ist schon, ja, also die Qualität, die wir, die Weine, die wir einkaufen, man kann das Jahr nicht verstecken durch irgendwas. Mhm. Das Jahr ist das Jahr, weil die Handschrift vom Jahr kannst du nicht leugnen.
Ne? Ja, das finde ich aber auch toll, muss ich ehrlich sagen, weil ich mag das überhaupt nicht, wenn man so Jahrgänge, wie du sagst, also auch so, ja, so drüber redet, wie ja, 2018, das war ein warmes Jahrgang, das finde ich nicht toll. Also manchen Weinstilen steht es vielleicht sogar. Ich bin zum Beispiel von sehr kühlen Jahrgängen ein großer Fan, auch beim Schaumwein. Also wenn ich da jetzt denke an Topf 2014, dann große Reserve, also mit der Säure, das macht doch schon Spaß. Also das ist ja Jahrgänge in Niederreden. Manchen Gebieten steht es vielleicht mehr, manchen weniger. Also da bin ich großer Freund davon, wenn man einfach ja für sich seinen Stil so herausprobiert, wie ihr sagt. Und ja, aber das macht schon
Spaß. Und das ist ja auch schön, Wein ist ja eines der wenigen Produkte, wo man wirklich nur von Jahr zu Jahr Unterschiede erkennt.
Ja.
Und es ist halt ein Naturprodukt. Und da ist ja schön, wenn man diese Jahrgangsunterschiede hat. Sonst bräuchte man ja so Leute wie uns nicht mehr.
Ja, absolut. Das stimmt, ja. Ja, cool. Aber es ist auch spannend, also Weißweine wieder mal ein bisschen gereifter zu probieren, weil ja doch in Österreich noch das große Klischee, also nicht nur von den Jungweinen her, sondern auch ja das Weißwein, der ist ja schon jetzt 5 Jahre und der ist jetzt schon 20 Jahre. Das kann man ja nicht... Das kann man ja nicht mehr verkosten und nicht mehr trinken.
Eben, und deswegen, wir machen ja viele, viele Verkostungen blind und schenken dann auch bewusst skeptischen Leuten schon gereiftere Sachen ein. Also jetzt vielleicht nicht 2,3, 2,5, aber dann so ab 2,15, wo man eben nur die Frische merkt. Und die Reaktionen darauf sind immer wirklich spannend. Also die meisten sagen dann, boah, Wahnsinn und wie schön und ausgewogen und toll der Wein ist. Und wenn man dann auflöst und den Jahrgang erwähnt, sind sie halt oft wirklich überrascht. Ja? Und so schult man auch die Kunden und zeigt ihnen, das geht auch, ja, dass Weißwein älter als ein Jahr sein darf.
Ja, ich denke, man muss halt immer so ein bisschen die Leute auch auf eine Reise mitnehmen, also
genau,
an die Hand mitnehmen und so ein bisschen auch reinführen in die Welt, weil generell, wenn man an die reife Weine denkt, dann und an diese reife Noten, vielleicht muss nicht gleich ganz so reif sein, man startet vielleicht 2017 und schaut dann, wie gefällt sowas, ja, absolut.
Aber es macht mir als Sommelier genauso, ja, da nimmt man ja auch die Gäste an die Hand und schenkt ihnen was ein, was vielleicht selber nicht entscheiden würden oder sich aussuchen würden von der Karte.
Ja.
Und das ist ja das Schöne daran.
Ja, gerade diese Empfehlung ist was Schönes, oder? Was
sagst du? Wir sind große Fan der Weinbegleitung, ja, weil das sind meistens Sachen, die wir dann vielleicht nicht auf dem Zettel haben, wo wir immer wieder was Neues probieren. Ja. Genau. Und ich nehme halt gerne Skeptiker an die Hand, was deutsche Rieslinge angeht in Österreich, weil das ist doch ein großer...
liebe ihn.
Also, ja,
weil das ist...
Schon einige Sachen erlebt. Ja. Mhm. Und dann schenkst du was Blindes ein, weil es gibt Vorteile von zu süß bis nur Petrol. Mhm. Und das ist ja nicht der Fall. Ne? Ja, also gibt es ja... Ja. Und vor allem gereift. Wahnsinn, ne?
Absolut. Ja, gehen wir vielleicht über zum letzten von euch, oder? Den roten. Bin ich schon mal gespannt.
Ich weiß, was du riechst, Magdalena.
Was rieche ich?
Riechst du Nagellack?
Nein.
Na, okay.
Nein, ich finde, das hat jetzt extreme Dörrpflaume.
Jetzt mit der Zeit, ja.
Schon Zimt. Ein bisschen balsamisch.
Mhm. Balsamisch, ja.
Ein bisschen Lorbeer. Aber dennoch, ja, dunkle Schokolade. Aber jetzt kommt auch die Dörrpflaume, ja.
Ja, das Aromenpflaume, so. Ja, was Eingelegtes.
Mhm. Also muss, wahrscheinlich war das Traubmaterial extrem reif, ne?
Also zumindest, also sehr komplex, muss man schon sagen, in der Nase. Jetzt stehe ich am Schlauch. Also in der Nase eher noch, aber im Gaumen, boah, okay.
Gut Säure, gut Tannin.
Ja. Ganz anders wie erwartet.
Ja. Ich habe uns auch überrascht.
Also in der Nase, okay, man dachte eher schon ein Bild gezeichnet, aber dann.
Was war denn ein Bild in deiner Nase?
Also eher schon sehr reif, muss ich schon, also in der Nase auf jeden Fall mal gut gereift. Und ja. Also ohne Gaumen jetzt so per se, aber in der Nase wäre ich schon in eine Richtung gegangen, die von der Aromatik her. Die auf jeden Fall jetzt nicht Österreich repräsentiert, von der, also eher so in diese, will man das nicht genau festlegen, aber so in die Cabernet Blend Richtung, was mich in der Nase ein bisschen erinnert hat, in einer Reife her. Mhm. Aber am Gaumen mit der Säure, mit dem Tannin noch. Ganz, ganz witzig.
Der trocknet gut aus.
Schauen wir mal, wie der Morgen drauf ist. Gell? Muss man auch mal sehen.
Überlebt ja bis morgen. Okay. Nein, die wird sich bis morgen sicher noch entwickeln, ja.
Ich sag's ganz ehrlich, spannend. Ist das so ein Schlauch mit der Kombination von Nase und Gaumen? Also wenn du reinriechst und dann verkostest, wie wenn du fast zwei unterschiedliche Weine hast. Also diese Säure hätte ich nicht erwartet, muss
ich
ehrlich
sagen. Ich finde, am Gaumen ähnelt der eher der Rebsorte des Weines. Ja. Also das ist für mich, da habe ich auch die Säure in Form von Sauerkirsche. Ich habe auch ein bisschen von der Frucht her auch. Die Tannine ist Handschrift des Winzers oder Winzerin von damals. Also der hat sich schon ein bisschen, oder sie hat sich schon ein bisschen geändert, was vom Stil ist. Weil am Gaumen ist er doch schon sehr, ich glaube, das wäre sehr reifes Material, was er da geerntet hat in der Nase. Mhm. Dieses Dörrobstmäßige, da habe ich immer so Amarone-Nase.
Amarone-Nase, ich würde eher nach Italien, eher südliche Hemisphäre gehen. Aber
am Gaumen dann?
Am Gaumen dann wieder gar nicht, ja.
Tschüss, ja. Mhm. Ja, ich bin
sehr
was anderes.
Spannend. Kann man auch noch liegen lassen.
Ja, in dem Fall war das auch so wie in dem Fall war das auch wieder so ein Wein, so wie hat er sich jetzt entwickelt, wie ist er jetzt drauf?
Genau.
Ist das reiferer Blaufränkisch? Ja.
Sehr gut.
Ja. Weil die Nase hat mir eigentlich echt eher total auf was anderes gebracht. Mit der Reife, aber mit der prägnanten Säure und mit dem Tannin. Aber, boah. Gut. Also Alter, ganz schwierig einzuschätzen, muss ich ehrlich sagen. Also wenn du schon sagst, reiferes Traubengut, boah.
Ja, das Traubenmaterial war reifer, ne?
Ja.
Ja. Jahrgang 2012.
2012, echt?
Jungenberg von Markus Altenburger.
In Leiterberg.
Burgenland.
Cool.
Und der hat,
witzig,
das hätte ich auch nicht gedacht. Das ist auch immer spannend. Also Alkohol in Wein, ich habe es jetzt auch nicht so an den Schieren, doch hat er, ja. Aber der hat auch satte 14 Volumenprozent. Das hätte ich jetzt
14?
So.
Ja, die ganze Aufmachung macht ein bisschen frischer, gell? Also die Säure, das Tannin.
Wir haben es auch leicht gekühlt.
Ja, also machen wir steht immer super.
Ja. Ja.
Beim Blaufränkisch.
Passt gut, ja.
War cool. Das ist auch wieder ein cooles Beispiel dafür, wo Nase und Gaumen so vielleicht immer so ein bisschen gegeneinander spielt, aber das in Kombination eigentlich total Spaß macht, dass man immer wieder reinriechen und dann wieder verkosten will, dass der erste Schluck nicht entscheidet dafür, also das ist schon wahnsinnig cool. Also das ist für einen Wein, was mir auch Spaß macht, wo es ein bisschen komplexer wird, wo ich mal zweites, drittes Mal reinriechen muss, das ist schon cool. War erst vor ein paar Wochen dort, aber
ach ja.
Aber so von der Stilistik her nicht probiert. Sehr cool.
Aber was, schön. Du warst bei ihm?
Ja, ich war bei ihm, ja.
Ja, ich war mit ihm irgendwann in Belgien auf Tour, das ist ein ganz sympathischer Kerl. Ja, wir hatten die Weine im Keller, aber den habe ich auch nie kennengelernt. Und dann konnte ich mal ein paar seiner Sachen probieren und das sind nicht mehr so in der Form. Ja?
Ja.
Das ist schon ein bisschen, ich weiß nicht, will ich eleganter sagen.
Aber frischer, oder? Ja, schon, genau. Schon frischer, denke ich mir. Ja. Fange ich mal an mit meinem Wein, oder?
Mhm.
Oh.
So, jetzt seid ihr,
ja.
Genau. Na, also man muss schon dazu sagen, diese Blindverkostung ist einerseits, man kommt ja total wieder am Boden zurück der Tatsachen, weil es muss ja nicht immer das sein, was man sich jetzt denkt. Ist auch teilweise ein bisschen gemein. Aber ja.
Ist ja so, wenn wir die Verkostung machen, wir machen ja auch, wie Magdalena gesagt hat, alles blind. Aber das Publikum, was wir haben, das sind keine, das ist auch ganz wichtig, ja, das sind keine snobbistisch, sage ich mal. Ja. Jeder hat einen eigenen. Ui!
Ja. Wow! Okay.
Du hast weiß gesagt.
Ja. Nimm Bernstein.
Oh. Leute, das ist.
Wow.
Was ganz.
Mhm.
Interessant ist. Von der Farbe her würde man schon fast schon, also Bernstein.
Mhm. Dunkles Bernstein.
Toffee ein bisschen.
Mhm.
Das bin ich gespannt. Du hast schon gerochen, gell?
Ich bin gespannt.
Schlieren habe ich jetzt nicht so.
Mhm.
Also man muss schon dazu sagen, es ist jetzt schon sehr reif in der Nase. Also ja. Generell sehr reif
da
Wein.
Da hat schon die Firne,
ja.
Extreme Nuss,
ja.
Noten, Tertiäraromatik.
Mhm. Ja.
Ja, aber das ist diese Firne von der Toffee, ist auch da. Die Farbe spiegelt die Nase wieder.
Würdet ihr sagen, wenn sie sowas bekommt, so eine Weinbegleitung, würdet ihr sagen, wäre das schon überreif? Also,
Bei Weinbegleitung gehört Essen dazu.
Ja.
Und dann, ich freue mich schon voll aufs Essen, wenn ich den Wein im Glas habe.
Ja.
Vielleicht dann
kommt Tee oder was.
Genau. Ja, dazu. Ja, genau. Was richtig
kräftiges,
käsemäßig.
Mhm. Ich mag sowas voll von der Nase her. Jetzt schauen wir mal, wie es am Gaumen ist, weil das hier manchmal auch wieder.
Mhm. Ich habe tatsächlich nur auf Fehler probiert, aber noch nicht den Wein verkostet.
Also, Säure ist da.
Eben, am Gaumen finde ich dann nicht drüber, ne?
Aber auch nicht so euer Toffee am Ende jetzt.
Mhm.
Bleibt durchsingen lang.
Aber er hat jetzt nichts Oxidatives, wo man sich denkt, da ist nur noch weiße Schokolade, geschnittener Apfel, so in die Richtung. Also ich finde, der
nicht
hat wirklich nur.
Ja.
Eben, genau, nicht am Gaumen.
Also ihr müsst jetzt die Farbe sehen, ist wirklich schon, spricht sehr für sich.
Da wird es halt mit der Rebsorte jetzt wirklich schwierig.
Meine Rebsorte ist ja schwierig, aber von der Stilistik her würdet ihr das irgendwie in eine Richtung einordnen? Oder ganz exotisch?
Na, also ich würde sagen, ist für mich eher so ein alte Welt, germanisch.
Mhm.
Ja, der hat schon Süße am Kommen, gell?
Mhm.
Und so.
Und Säure. Man hat halt kein Terroir mehr. Also das macht es ein bisschen schwierig.
Ja.
Vom Stilistik her mit Süße und Säure würde ich halt eher Richtung, wie ich schon gesagt, germanische Richtung.
Ja.
Aber
ja.
Österreich hat ja früher auch so die Weine ähnlich ausgebaut.
Mhm.
Aber ich hätte eher sowas, eher Deutschland gesagt. Ja.
Mhm.
Wie würdest du denn schätzen? Ich würde da schon in die 70er, 80er gehen.
Mhm. Moment, warte, 70. Ich bin 40 geworden.
Du bist ein 84er Jahrgang. 70er, 80er Jahre.
70er. Es ist ein 74er,
alles klar. Mhm.
76. JB Becker, Walluf.
Ja.
Echt?
Nein. Also, ja. Gehen wir nach Hause, genau. Okay. Nein, also echt super. Also schon sehr, sehr nah dran. Also wirklich top, top, top. Es ist Riesling, es ist Deutschland, es ist Rheingau.
Ist es Becker?
Es ist Kloster Eberbach, 1971.
Ah, okay.
Ja,
Marco Brunn.
Ja.
Cool.
Weil ihr hattet mal den Balken, oder?
Ja,
genau.
Ja, und das war eigentlich, das war ziemlich witzig, weil es ist leider der Kork wirklich schon schlecht benannt. Also ganz, das war ganz witzig, der war so locker. Ich habe den probiert mit der Zange, aber es war sehr locker gesessen.
Hat's reingedrückt, oder?
Ja, total reingedrückt, aber es war für das echt noch ganz gut benannt.
Wow.
Ja. Sehr spannend.
Cool. Mhm.
Ja. Ja, na, es war nämlich witzig, weil wir haben ja den Backen probiert, aber es war so ein toller Wein, dass ich gesagt habe, den muss ich euch unbedingt probieren lassen.
Sehr spannend, der vielen Jahrgang. Dank.
Ja, sehr cool. Wow. Mhm. Wir haben so einen süßen im Keller von dem, auch aus den 70ern, glaube ich. Oder nee, noch älter, weiß nicht mehr. Der steht nicht auf der Liste, aber schon.
Mhm. Ja, und ich habe mir gedacht, zum Abschluss, weil wir sind ja schon dann Richtung die Probeschluck-Fragen, dass ich euch zu den Fragen noch den letzten Wein noch einschenke.
Ja.
Und dass wir vielleicht während des ein bisschen probieren und
mit den Fragen noch.
Ja, das ist
gut.
Okay.
Gut.
Oh, okay. Genau, also währenddessen. Wenn ihr ein Wein wärt, welcher Wein wärt ihr? Was würden Sie sagen?
Ich wäre definitiv ein deutscher Riesling.
Ah, ja.
Ja, weil deutscher Riesling einfach sehr vielschichtig, divers, charakterstark und aromatisch und auch eben sehr lange haltbar. Und also ich bin bei deutschen Riesling, er hat so viele Facetten, dass man da eigentlich ein gutes Spektrum der Weinwelt auch schon abdeckt. Von den Macharten her, von den Regionen her, von den Stilistiken her, bin einfach extrem großer deutscher Riesling-Fan. Wenn es der letzte Wein sein sollte, den ich je trinken würde, würde ich sagen, deutscher Riesling. Großes Gewächs, von wem auch immer. Genau.
Ganz egal.
Ganz egal.
Super.
Cool. Großneck, ja. So
ja, das ist eine, also wir stellen uns sehr oft eine Frage, so wenn der letzte Wein, den du je trinken würdest, oder wenn du nur noch einen Wein auf der Welt trinken könntest, sowas in der Richtung.
Ja.
Also bei mir ist
ganz schwierig.
Ja, aber dadurch, dass ich extrem oft umgezogen bin und wirklich so heimatlich verbunden war oder bin, ist bei mir das Einzige, was ich Heimat hatte, war das Ahrtal. Ja, da hat die Weinreise begonnen. Und Spätburgunder von der Ahr ist für mich, ich werde Wein, weil mich das zu dem gemacht hat, was ich bin. Und jedes Mal, wenn ich in ein Glas rieche, Pinot von der Ahr, dann habe ich das erste Mal so Heimatgefühle, ja. Das ist so. Wäre ein Apino fix.
Mhm. Cool.
Mhm.
War zwischendurch, also ich muss echt sagen, der Wein in der Nase, dieses Blüten.
Blüten, aber ein bisschen zurückhalten, fand ich am Anfang.
Ja.
Da ist irgendwas drüber gewesen. Und jetzt?
Das hat ein bisschen so was Orange, eine Limonade oder so.
Ja.
So, Foucade-mäßige, ja, ganz komisch, oder?
Nase, ja. Und am Gaumen dann echt süß, also das muss man schon, muss man schon sagen.
Kandierte Orangen.
Genau, irgendwie so fast schon artificial, aber eben nur angenehm.
Ja. Das ist
ganz, ganz, ganz schräg.
Mhm. Ja, und wie sieht die Weinwelt in 50 Jahren aus? Auch die Glaskugelfrage.
Die Glaskugelfrage, ja.
Ja.
Ja, also für mich ist, weil ich dann auch aus der Vermarktung, Weinvermarktung komme, habe ich mir da eher die Schnelllebigkeit des Internets, was gerade passiert mit mit KI und mit der virtuellen Welt. Ich glaube, dass sich vieles immer mehr in dem virtuellen Raum zurückziehen wird. Auch die Winzer, die dann doch eher skeptisch sind, das wird uns alle überrollen und vieles wird, wir werden immer mehr Tastings online, haben wir gemerkt, während Corona, dass das schon der Fall war, aber es wird virtuelle Räume geben, wo irgendein Avatar, die irgendwas über die Weine erzählt, ja. 50 Jahre ist extrem viel für diese dynamische Welt, die sich gerade exponentiell die exponentiell voranschreitet. Und ich glaube, der Verkauf wird größtenteils du hast so eine virtuelle Brille auf und da geht's los. Vielleicht werden wir sogar, wird es sogar schon die ersten Nasenmasken geben, wo du die Weine olfaktorisch schon virtuell wahrnehmen kannst. Und das andere wäre die Klimaerwärmung, dass sich da alles ziemlich verlagern wird. Ja. Aber für mich ist erstmal dieser KI und virtuelle Welten Aspekt extrem groß.
Ja, Klimawandel, Weinbau wird sich verschieben. Ich glaube, dass einige Weinbauregionen so gar nicht mehr geben wird, wie Sizilien oder die heißen Teile Türkei, Griechenland. Dafür werden halt neue Weinbauregionen geschaffen werden. Also ich glaube, Polen, Norwegen, Dänemark, England ist jetzt schon groß im Kommen mit Schaumwein, da baut jetzt schon Tétanché aus und so weiter. Also ich glaube, da wird sich viel da, dann viel mit hitzeresistenten Rebsorten. Vielleicht werden wir in 50 Jahren aus dem Burgund nicht automatisch Pinot Noir mehr trinken, sondern Mourvèdre oder Grenache, irgendwie so hitzeresistentere Rebsorten. Das ist das eine. Und ich glaube, die Konsumenten, also so die heranwachsende Generation wird halt immer umweltbewusster und schaut immer mehr auf Bio, biodynamisch, wie sind die Arbeitsbedingungen. Ich glaube, das wird immer mehr ein Faktor und auch dieses gesund leben, immer mehr alkoholfrei oder generell Alkoholverzicht. Ich glaube, das wird auch eine große Herausforderung für Weinhandel und Weinabsatz. Und natürlich kommt es halt dann auch noch auf die ganze wirtschaftliche Situation an. Wenn jetzt der dritte Weltkrieg ausbricht, hat man diese ganzen Probleme wahrscheinlich eh nicht mehr und jeder freut sich, wenn er dann nur noch was hat, wo Alkohol drinnen ist. Ja, das kann genauso passieren. Also ja, wir sind gespannt, aber ich glaube, der Punkt ist auch großer mit KI und so weiter. Absolut. Ja.
Wir werden es sowieso nicht wissen jetzt, aber es ist, weil sich, wie du sagst, Robin, das ist eine wahnsinnig dynamische Welt. Und da tut sich immer viel, ja. Gibt es denn schon Tipps, was wir im Glas haben?
Ich hätte ihn süßer erwartet. Weil du kannst immer...
Schon süß, oder?
Ich finde den schon extrem süß.
Ja, ich finde den auch.
Ja, also, ich dachte, er wäre noch süßer.
Ich glaube, wir sind in Österreich, ich glaube, wir sind im Seewinkel und es ist ich weiß nicht, ob es Schilf Wein ist, aber der hat ganz was nichts TBA-mäßiges, also nichts normal. Ja. Er hat irgend so eine Besonderheit, die den einzigartig macht und entweder Schildfein oder
so in die Richtung extrem Eis.
Nein, aber genau, es sind auf jeden Fall gesunde Beeren, also Rebsorte.
Ja, ganz schwierig.
Ja, ist eine schwierige Rebsorte, oder?
Rebsorte ist schwierig, da drauf zu kommen. Vor allem, ich glaube, in der Kombination findet man das eher in Österreich jetzt nicht ganz so häufig.
Mint mit Semling 88.
Nein, also Kombination von, weil du sagst, Weinstil mit, mit Rebsorte. Ja.
Tut mir ganz schwer.
Also ist auf jeden Fall, das können wir gerne auflösen. Es ist keine Rebsorte, weil wir kennen ja riesigen TBAs, die extrem süß sind, aber trotzdem noch vor die Säure.
Ja, genau.
Das haben wir halt wenig. Genau.
Das ist dann schon.
Gesunde Beeren, deswegen Schilf oder Eiswein wäre gegangen.
Ja, Eiswein fehlt mir noch ein bisschen. Da kommt immer ein bisschen Frische, glaube ich.
Weiß nicht. Ja, aber vielleicht hat er die verloren durch die Jahre, die Frische.
Vielleicht auch Huster aus. Ja. Huster aus. Nee, das finde ich aber süßer. Deswegen habe ich das. Okay. Ja, gut, ich bin.
Was würdest du sagen, in welche Richtung vom Alter es geht?
Ach, das ist schon,
sagen wir mal, 90er.
90er?
Jetzt sind die 90er.
Österreich drin. 90er?
Mhm.
Okay. 84er.
Ja, also tatsächlich warst du mit der ersten Rebsorte richtig. Also es ist Vermint, ja. Und es ist auch Eiswein. Also es ist Vermint Eiswein.
Oh, ja. Da war ich ja nicht da.
97.
Hey, war jetzt gar nicht so schlecht.
Na, Friedrich Seiler.
Oh, okay. Ja,
genau.
Ja, ich habe die Flasche gesehen und dachte, das ist ein Leberl.
Sind die aus Russ?
Ah, das war damals noch Neusiedlersee Hügelland.
Ja.
Ja, genau. Mhm.
Sehr spannend. Wow.
Ja. Das war ein so ein Süßwein, was ich von einem Kollegen, der hat damals viel eingekauft, aber nicht konsumiert.
Finde ich aber sehr.
97. Mhm. Sehr, sehr schön.
Ich finde es spannend, weil er, wie gesagt, ich fand ihn jetzt nicht so süß. Ich habe den sehr süß empfunden, aber ja. Ich fand, der hatte, der war nicht babsüß, der hat mich alles ausgekleidet. Also das war für mich sehr angenehm.
Ja.
Und da ja, musste definitiv diese Reife vollziehen.
Mhm.
Du bist dran, ne?
Genau, ja, mit den Fragen zum Abschluss.
Genau. Genau, ich wollte wissen, was glaubst du, wo wird die ganze Podcast-Geschichte nun hingehen? So, weiß nicht, in 10, 20 Jahren wird es dann nur Podcasts geben oder wohin generell? Wird sich das weiterentwickeln? Ja,
ja.
Und dann mit dir?
Genau,
ja, ja.
Generell und dann persönlich mit dir, ja.
Ganz schwierig, weil ich finde, das ist ein Medium, was eigentlich so nicht mit der Zeit eigentlich so ganz zusammenpasst. Wir sind eigentlich schon beim Videos, wir sind schnelle Videos, TikToks und dann hast du irgendwie lange Podcasts zum Hören. Also das ist ja, finde ich persönlich, ganz widersprüchlich. Wir sind aber ganz viel im Auto unterwegs. Also ich finde, das ist gute Entwicklung, ja.
Mhm.
Und ich glaube, das wird es auch noch länger geben und ich glaube auch mehr.
Mhm.
Ganz viele kennen überhaupt den Begriff Podcast noch gar nicht, also vielleicht wird sich da noch was tun. Ja, und ob der Podcast bestehen bleibt, ja, das kommt darauf an, was ich so mache, weil es ist ja kein hauptberuflicher Podcast, ich bin ja nebenbei selbstständiger Sommelier. Und schauen wir mal, in welche Richtung es geht, aber es macht auf jeden Fall Spaß, man lernt neue Leute kennen, man probiert neue Weine, es ist, man lernt total viel dazu, man lernt ja nie aus und nein, ich hoffe, dass es so weitergeht.
Ja, ich hoffe. Also ich bin ein riesen Podcast-Fan. Ja. Ich mache eigentlich nur Podcast, wenn ich irgendwie
dann kannst du nebenbei
was
machen,
aufs Ohr haben möchte. Deswegen, ich finde es extrem spannend und cooles Medium.
Informativ.
Mhm. Genau, lernt man viel dazu.
Ja.
Und ich habe vielleicht eine schrägere Frage, weil wir sind ja irgendwie Brüder in der Haarpracht. Und ich wollte wissen, weil bei mir wird es immer weniger. Und
ja.
Machst du was damit? Hast du irgendeine Creme oder was machst du für deine Kopfhaut? Das ist eine ernst gemeinte Frage. Ich habe mir noch nie was drauf getan, aber es wird immer, weiß nicht, das sieht ja bei dir ganz gut aus.
Naja, also bei mir war das Thema, es war durch Corona. Ich war tatsächlich vorher eigentlich schon noch sehr haarpraktisch. Dann war mit Corona und dann habe lang kein Friseur und dann habe ich gedacht, ich habe schon so lange Haare und das gefällt mir sowieso schon länger nicht mehr und dann habe ich gesagt, okay, dann nach 2-3 Achteln mit dem Papa haben wir dann gesagt, ja, hat er gesagt, irgendwann wirst du sowieso so ausschauen wie ich und dann habe ich gesagt, ja, stört mich jetzt so nicht, ne? Und sagt er, okay, ja, dann machen wir heute so und dann 2-3 Achtel dann nochmal später ist dann geworden, hat er mir die Haare dann rasiert. Und so ist dann geworden und geblieben. Aber so, ich habe es dann dazwischen schon wieder mal probiert, mit längeren Haare, aber es hat dann so eigentlich ganz gut gepasst und mir dachte, okay, dann lassen wir es halt so.
Eine besondere Pflege hast du?
Nein, gar nicht.
Ja, ich suche überall.
Okay. Nein, leider kann ich da keine Tipps geben.
Ein bisschen Süßwein obendrauf.
Ja, genau, der Süßwein bleibt bei mir nie übrig, also das wird es nicht sein. Ne? Nein. Ja, danke super. Auf jeden Fall fürs Dasein, war eine wahnsinnig spannende Folge.
Spannend, danke sehr.
War echt lustig und vielleicht bis zum nächsten Mal auf vielleicht ein Glas bei euch dann.
Das wäre schön,
genau.
Jederzeit willkommen.
Cool,
super.
Wir sehen uns, ciao, bis nächste Woche. Servus.
Ciao.
Tschüss.